Unser heutiger Gast ist Marco Koppenstein, Head of Category Management DACH bei Mars. Er spricht über seinen persönlichen Weg, was Perfect Store für ihn bedeutet, wie mit Innovation ein emotionales Einkaufserlebnis möglich wird, Impulskäufe und vieles mehr. Ich bin Philipp Timm, CCO von Savvy und spreche alle 14 Tage mit Profis der Branche in Brands & Basket, dem Podcast für Marken und Handel.
Brands & Basket, der Podcast für Marken und Handel.
Ja, moin Marco, schön, dass du da bist.
Hi Philipp, vielen Dank dir für die Einladung heute.
Sag mal Marco, du hast ja lange in den USA und in China gelebt. Was nimmst du denn aus dieser Zeit eigentlich für deine aktuelle Rolle mit?
Genau Philipp, also am Start von, ich würde mal sagen, meiner akademischen Karriere und dann beruflichen Karriere habe ich in USA und China gelebt. Das heißt, ich habe dort sowohl Zeit zum Studium als auch für verschiedene Praktika verbracht. Und ja, bis heute hat es mich kulturell geprägt. Ich glaube, es gibt viele Dinge, wo ich jetzt sagen könnte, was man da mitgenommen hat. Aber vor allem dieses interkulturelle und Stakeholder-Management, was über verschiedene Kulturen unterschiedlich ist, Verständnis für andere Verhalten oder Verhaltensmuster, ist, glaube ich, das, was man aus so einem Auslandsaufenthalt am meisten dann mitnimmt.
Man sagt ja häufig auch, das, was heute in den USA passiert, das passiert in 4, 5 Jahren in Deutschland. Siehst du das ähnlich?
Also, wenn du jetzt referierst zum Beispiel auf unsere Arbeit oder auf Mars, was ja vom Headquarter getrieben ist, dann in die Länder, Regionen runter, ist es definitiv so. Wenn du eine spannende Richtung von einem Geschmack siehst oder bestimmte Limited Editions, dann siehst du das immer erst in den USA und dann später. Wenn es um Technik geht, kannst du es ganz sicher auf China beziehen, digitale Apps, Online-Payments, alles gesehen, damals, als ich in China war, Jahre bevor es dann bei uns kam. Definitiv.
Ja. Guckst du auch heute noch in diese Märkte, um zu schauen, was vielleicht in den nächsten Jahren hier passiert?
Absolut. Also sogar nicht nur, was dann als nächstes passiert, sondern wir arbeiten total eng mit Teams aus USA, mit Teams aus Europa oder dann eben auch für gewisse App-Solution mit Inspiration aus China. Das der große Vorteil von Mars, dass wir eben diese enge Verzahnung von global zu regional zu lokal haben und da arbeiten wir immer Hand in Hand und kann man absolut so bestätigen, dass das aktuell auch immer noch so ist.
Jetzt mal bezogen aufs Category Management, was begeistert dich da persönlich am meisten an diesem Thema?
Ich war vor paar Wochen an meiner alten Uni, an der ESB in Reutlingen und habe für junge Talente einen Vortrag gehalten an so einer Karrieremesse und die erste Frage, die da kommt, ist immer, was ist Category Management? Ja. Als ich an so einer Uni war, wollte ich damals auch immer so das große Berateruniversum sehen oder ins Business Development oder in die Strategieabteilungen. Und Category Management ist so ein Begriff, der ist ja auch sehr FMCG-nah, aber vielleicht jetzt nicht allen auch immer geläufig. Und was mich selber begeistert ist, du verbindest Mars mit Snickers, mit Twix, mit Bounty. Vielleicht, wenn du dich ein bisschen tiefer einliest mit Pedigree, mit Royal Canin, also mit diesen vielen verschiedenen Marken. Was aber bei uns im Category Management super spannend ist, wir beraten wirklich neutral. Also wir sind wie eine neutrale Consulting Squad, die auch das Ziel hat, die Kategorie zum Wachsen zu bringen. Und das finde ich eben sehr, sehr spannend, weil es nicht damit in Verbindung gebracht wird meistens. Wir kommen zwar von Mars, aber wenn ich das jetzt Leuten erzähle, brauchen die schon kurz, um das zusammenzubringen, dass wir kategorieneutral beraten.
Wer sind da die größten Schnittpunkte bei euch dann in den Teams? Mit wem sprichst du da am meisten?
Ich glaube, wir sind sehr nahe an den Insights-Abteilungen. Klar, Kategoriemanagement immer Zahlen, Daten, Fakten getrieben. Wir arbeiten aber auch sehr eng auf Kunden. Das bedeutet, wir beraten neutral. Jetzt sollte man sagen, wir sind am nächsten zu Sales. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir dann ein Kategorieprojekt starten, unterschreiben wir NDAs, dass die Vertriebler in den Projekten gar nicht mehr mit drin sind, dass diese Neutralität gewährleistet ist. Das heißt, wenn du jetzt über Category Management an sich sprichst, dann bist du doch wirklich schon am nächsten auch an den Insights-Abteilungen, um diese Insights zu den Kunden zu bringen, intern. Und extern sind es immer die Einkäufer-Kategoriemanager von den Händlern im Dachcluster.
Also viele Analysen, viele Insights. Bis vor 2 Jahren warst du ja auch Perfect Store Transformation Leader bei Mars und hast das perfekte Store-Programm strategisch und digital rekonstruiert, so habe ich nachgelesen. Beschreib doch mal bitte, was genau du eigentlich gemacht hast und vor allem, was so deine wichtigsten Learnings dort waren.
Jetzt muss ich nachweisen, dass es sich in echt auch so spannend anhört, wie es auf LinkedIn klingt. Nein, also genau das tatsächlich habe ich gemacht und das ist auch heute wieder Teil meiner Rolle. Nur in diesem Jahr haben wir gesagt, wir starten Perfect Store einmal als Unternehmen komplett neu. Perfect Store ist jetzt keine Mars-Initiative, das haben wir nicht erfunden oder exklusiv. Ich glaube, Bain & Company hat das mal ins Leben gerufen, ist auch bekannt aus vielen FMCG-Unternehmen, aber nichtsdestotrotz wird es von allen immer wieder auch individuell interpretiert. Und was für uns Perfect Store bedeutet, das ist quasi der Kompass der Firma. Wir arbeiten da von der Geschäftsführung bis runter in die Feldmannschaft, um dann das perfekte Bild für die Kunden zu exekutieren. Mhm. Und die Basis ist, diese 100 Punkte ermöglichen dir, jegliche Art von Komplexität zu reduzieren. Das heißt, wir verteilen diese Punkte immer auf Regal, Kasse, Zweitplatzierung und setzen so Fokus, um den Kunden bestmöglich zu unterstützen, die ideale Marktexekution, wie du es auch genannt hast, zu ermöglichen.
Ja. Okay.
Genau.
Und wenn wir jetzt mal auf dein eigenes Einkaufsverhalten so achten, was ist denn so aus der letzten Zeit, wenn du jetzt mal nachdenkst, ein Einkaufsmoment, der dich wirklich zuletzt überrascht hat?
Also vorletzte Woche, ich war im Supermarkt, im LEH, bin an die Selfscan-Kasse gegangen, weil ich 3 Artikel hatte und super schnell zahlen wollte. Und vor mir war eine Dame mittleren Alters, die hatte so 6, 7 Artikel und die hat mich angeguckt und hat gesagt, bitte, bitte gehen Sie vor, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ich habe noch nie geselfscannt, können Sie nicht vor mir zahlen, ich brauche ein bisschen Ruhe, um mir das anzuschauen. Super spannendes Thema, weil ich selber, der so viel drin ist, ich weiß, die Nutzungsraten in Deutschland von Selfscan sind so um 10-15%, also noch gar nicht so gut, aber das dann auch mal live zu erleben, so ein Nachweis von den Daten, die wir angucken immer, war schon sehr, sehr spannend.
Die ältere Dame hat sicherlich nicht gefragt oder gesagt, sie hat noch nie geselfscannt, oder?
Hat sie Wording nicht her. Gesagt, aber sie hat gesagt, sie weiß nicht, was sie an diesem Selfscanner machen muss.
Was sie da machen
muss. Das heißt, sie war so ein bisschen überwältigt von dem, wie muss sie da rangehen, was muss sie scannen. Und das war dann was, wo sie von einem emotionalen Einkaufserlebnis total zurückgehalten wurde. Und das ist ja genau von uns mit den Händlern eigentlich so täglich Geschäft.
Ja, da verändert sich ja auch das Einkaufsverhalten total, ne? Gerade bei den Self-Checkout-Kassen. So. Wie betrachtest du das denn jetzt? Also was passiert denn eigentlich so mit diesen Umsätzen jetzt, wenn der Mensch an der Kasse eigentlich verschwindet und eher die Self-Checkouts dominieren?
Also total spannend ist, du hast ja eingangs auch gesagt, wie ist es so in anderen Ländern oder wenn man mal in die Zukunft guckt. Wenn man in die Schweiz guckt oder vielleicht nach UK in diese Richtungen, dann ist die Selbstgenutzung schon so Richtung 70%, also deutlich höher. Und was ist, wenn der Kassierer, die Kassiererin verschwindet oder generell alles Richtung Selfscan oder unbemannte Kassen geht? A, verlierst du diese Individualität und Emotionalität beim Einkauf? B, verlieren Handel und Industrie aber auch sehr, sehr viel Umsatz, weil du hast ja dann nicht mehr diese Fläche wie bei bemannten Kassen, um Ware zu platzieren. Und genau da setzt unser Team mit dem Handel an. Wir suchen innovative Lösungen, um eben bei neuen technischen Gegebenheiten weiterhin Impulskäufe zu gewährleisten, aber eben auch dem Shopper ein emotionales Einkaufserlebnis zu ermöglichen letztendlich.
Sind denn Süßwaren überhaupt noch Impuls oder eher zunehmend geplante Käufe?
Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass hat sich sehr gewandelt schon auch in den letzten Jahren. Wir sehen aber schon noch, dass die meisten Süßwaren impulsgetrieben sind, allerdings in der Kasse. Wenn du Richtung Regal gehst, wenn du jetzt mal so denkst, bei Riegeln hast du oft Richtung diese 5 Packs, dann ist es doch eher ein Plankauf. Aber, und ich finde es immer ganz simpel, auch so ein bisschen auf sich selber zu schließen, mein Impulsprodukt ist zum Beispiel ein kaltes Getränk in der Kassenzone als Belohnung für den Einkauf. Da komme ich schwer drum rum, obwohl ich weiß, dass es genau da platziert, um mich zu triggern, dass ich es mitnehme. Ich nehme es aber mit, weil ich habe dann auch wirklich Lust drauf. Und ich glaube, dieser Impuls ist auch etwas sehr Menschliches, sich nach einem Einkauf zu belohnen. Das heißt, die Kasse und die Produkte in der Kasse werden aus meiner Sicht immer sehr impulsiv bleiben.
Ja, ich ticke da ähnlich wie du tatsächlich. Das Kaltgetränk ist auch etwas, was mich immer wieder doch triggert, nochmal etwas, mich selber zu belohnen auch, ja. Und ich glaube, ich habe selten eine kleine Packung M&Ms gekauft, sondern meistens dann doch eben die große im Regal, ja. 2024, gucken wir mal 2 Jahre zurück. Da warst du Jurymitglied bei Deutschlands bester Kassenzone. Was hat dich da so besonders überrascht?
Also erstmal, ich kann total empfehlen, mal zu googeln, Deutschlands beste Kassenzone. Da sind ganz viele tolle Best Practices. Was mich immer wieder überrascht, mit wie viel Liebe zum Detail Tankstellenbetreiber agieren in Deutschland, aber auch in Dach. Und was es da immer wieder für Innovationen gibt, im Sinne von, wie bespielt man so eine gesamte Tankstelle von Design bis Einkaufserlebnis. Und dann im LEH, wie sich diese Kassenzonen weiterentwickeln, eben mit zwar viel mehr Self-Scan, aber dann auch mit kreativen Lösungen, um Impulsverkäufe in den richtigen Möbeln zu präsentieren. Super, super spannendes Thema.
Wenn du jetzt die Kassenzone der Zukunft designen dürftest, wie würde diese denn aussehen, Marco?
Das ist ja sogar unser Job. Jetzt ist die Frage, also wenn du dich von der technischen Seite näherst, dann müsstest du ja sagen, okay, für uns als Industrieunternehmen oder auch für den Händler ist es natürlich immer besser, du hast die bemannten Kassen, weil du diesen Impulsverkauf erhältst. Mhm. Aber ich glaube, da kann man keinen Wunsch mehr äußern. Der Trend ist ganz, ganz klar, du gehst Richtung diese unbemannten Kassen. Und wenn ich die Kassenzone der Zukunft komplett auf einer Blaupause designen dürfte, dann würde ich sagen, wir haben wahrscheinlich in Zukunft diese unbemannten Kassen oder diese Self-Scan-Kassen, aber mein Ziel wäre, dass die emotional bleiben. Und wenn du jetzt wieder über Ländergrenzen hinaus guckst, in USA siehst du schon sehr, sehr stark, dass sehr viel mit Licht, mit Emotionalisierung, mit Möbelaufbauten, die da präsent sind, gearbeitet wird. Das siehst du auch in Deutschland im LEH stark. Und was aber total spannend ist, wenn du dann in die wirkliche Kassenzone der Zukunft guckst oder so über den Tellerrand hinaus guckst, in China hast du auch Interaktionen mit 2D-Figuren, die dich quasi, zum Beispiel große M&M's-Figuren, die auf dich zulaufen in der Kassenzone oder auch mit kleinen Robotern, die durch die Märkte fahren, findet man übrigens auch schon in Deutschland zum Teil. Aber ich glaube, da sind tatsächlich der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt letztendlich.
Aber gibt es Gründe, warum man bei den Self-Checkout-Kassen nicht trotzdem auch ein kleines Regal hat mit Müsli-Riegeln, Schokoriegeln, Kaugummis und Co.?
Nein, ich glaube, das siehst du auch in Deutschland weiterhin und ich glaube, das ist auch die Basis. Also, dass du zwischen dem Self-Scan wir nennen das Merchandising-Lösung hast, also eine Möbellösung, ist gängig. Nur ist es natürlich so, das weißt du wahrscheinlich von dir selber, wenn du mitten in dem Scan-Vorgang bist, nehmen wir mal das Beispiel von der Dame, die ich aus meinem Alltag erwähnt habe. Die war so darauf fokussiert, dass sie dieses Scannen noch nicht alltäglich macht und gerade, ich sag mal, lernen muss, dass die nicht den Kopf frei hatte, um sich noch ein Produkt zu kaufen. Das heißt, du musst dann letztendlich als Händler und Industrie auch Lösungen finden, die dir ein emotionales Einkaufserlebnis in der Vorkassenzone gewährleisten. Weil wenn du nur zwischen die Terminals gehst, wo du scannst und da ein Impulsmöbel platzierst, dann wirst du nicht die höchstmögliche Conversion treiben, um Impulsverkäufe sicherzustellen.
Ich finde es auch praktisch, man sieht ja auch so bei zum Beispiel den Stores, in den ersten Projekten, wo man eigentlich gar nicht mehr richtig an die Kasse geht, sondern noch schon Einkaufszettel befüllt wird, während man das Produkt aus den Regalen auch rausholt.
Ja, ich glaube, Amazon war der Vorreiter.
Amazon, genau, in Seattle mit dem ersten Store. Ja, nicht ganz so advanced, aber trotzdem schon echt gut. Macht das auch Decathlon? Ich weiß nicht, ob du dort mal einkaufen warst, aber da legst du deine Ware auch.
Die Wiegenkörbe, glaube ich, ja.
Ja, genau, genau. Und das funktioniert auch perfekt. Ja, also du brauchst sie nicht extra abscannen oder da irgendwas suchen, sondern du packst die Ware einfach teilweise komplett rein nacheinander in die Tasche und das wird alles dann erkannt. Ne? Das finde ich schon ganz praktisch und ich glaube, da wird sie auch vieles tun. Ne? Auch um zum Beispiel Fraud auch zu verhindern. Ne? Das ist natürlich beim Self-Checkout auch immer ein Thema. Ne? Dann kennen wir auch von Ikea, die haben da auch ein großes Problem mit, dass dann die Leute unter den 30 Produkten, die sie haben, dann doch nochmal irgendwo eins mitgehen lassen. Und das müsste natürlich eben nicht. Das schlägt ja direkt dann auf die Marge drauf. Und ja, von daher ist es da auf jeden Fall denke ich, gibt es noch einiges nachzuholen oder auch zu optimieren, aber wir sind da auf dem richtigen Wege, auch im deutschen Handel, was ich so sehe. Super. Und jetzt kommen wir nochmal auf die letzte Frage zu sprechen, lieber Marco. In einem Satz, die Kassenzone der Zukunft ist?
Die Kassenzone der Zukunft ist näher, als wir denken.
Sehr gut. Marco, vielen Dank für das tolle Gespräch und die vielen Insights aus der Welt des Category Management und an euch da draußen, schaltet auch in 2 Wochen wieder ein zu einer neuen Folge von Brands in Basket, dem Podcast für Markt und Handel. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung, Philipp.
Gerne. Tschüss.
Ciao.
Brands in Basket, der Podcast für Marken und Handel.